Wir gehen heute feiern, wir gucken mal auf der Autobahn nach und wir sprechen übers Wohnen.
Mahlzeit.
Und damit willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und als erstes haben wir ein schönes Thema, nämlich das Brassater Straßenfest steht vor der Tür. Das quasi lange Wochenende beginnt ja jetzt heute auf den Donnerstag und damit auch das Straßenfest wieder in Brassat. Patrick, du hast Vorberichterstattung gemacht, du hast dir das mal angeguckt. Was gibt es dieses Jahr?
Ja, eigentlich dieselben Sachen wie in den letzten Jahren. Also ich habe mich mit dem Philipp unterhalten, der ist so für den Kirmesteil verantwortlich als Veranstalter, also alles, was sich da als Karussell dreht, was da irgendwie nach Kirmesbude aussieht und riecht, da ist er für verantwortlich. Und dann gibt es noch die Firma Behnen, die ist vom Niederrhein, die sind für den Flohmarktteil verantwortlich, der sich da bis hinten auf den Marktplatz erstreckt. Das Gelände ist auch wieder das gleiche, also geht vorne los an der Kreuzung Bonifatius, Schiller und Brassatstraße und geht da bis hinten zum Marktplatz, fängt dann an mit, geht eine Menge Karussells für Kinder, so Wasserballaktion. Es gibt Churros, es gibt Gurken, wohl auch wieder so Kirmesgurken.
Was sind Kirmesgurken?
Ja, eingelegte Gurken.
Großer Kirmesgänger, deshalb.
Ja, also die gibt es seit ewigen Zeiten eigentlich. Ne? Und ich habe auch irgendwann auch mal gestaunt, wie ein Gurkenstand ja auf der Kirmes, ja, ist wohl so eine Spezialität. Also die, dann Kirmes-Eis natürlich auch wieder und dann die üblichen Buden. Sehr viel für Kinder ist da, also Familien sind da gut aufgehoben. Und ganz hinten auf dem Marktplatz gibt es auch wieder einen großen Autoscooter, also für Ältere, wo sich die Teenies dann treffen und verlieben oder so. Also den kennt man ja auch von der Hülser Osterkirmes. Da kennt man auch die Fantasy World, die der Frank Philipp betreibt. Ist auch so ein kleines Karussell. Der Frank Philipp, der macht das seit vielen Jahren. Also ich glaube in dritter Generation schon. Also selbst seine Großeltern haben da schon irgendwie Boden gehabt. Und er freut sich auf die Veranstaltung. Aufbau läuft seit Mittwoch.
Mittwochmittag haben sie angefangen, da wurde dann abgesperrt.
Wetter war da nicht so gut, also wollen wir mal hoffen, dass das die nächsten Tage besser wird. Wie es wird, wir machen auch eine Live-Berichterstattung davon.
Genau, Katharina Göke und Vivian Kasper sind vor Ort.
Genau, die gehen am Donnerstag live, ne, und gucken. Also genau. wenn sie sagen, sie wollen erstmal so gucken und noch nicht dahin fahren, gucken sie den Livestream auf unserer Webseite. Und ansonsten ist das Fest immer von 11 Uhr bis 18 Uhr ist der Flohmarkt auf und von 11 Uhr morgens bis 22 Uhr ist das Fest an sich. Ne? Und es gibt dann auch am Donnerstag gibt es eine 80er-90er-Party mit DJ Pepe. Und zwischendurch dann auch, da ist eine Bühne in der Mitte aufgebaut, wo so ein bisschen, so Tanz und Gesang kann man sich da angucken. Da treten verschiedene so Cheerleader-Gruppen auf und sowas alles. Und
das ist, glaube ich, immer da, wo der Stadtteiltreff ist. Ne?
Ja, genau. So in so
früher die Videothek.
Ja, Black und Hauke. Ja. Wer kennst du nicht? Und direkt in der Mitte, da ist dann so diese Bühne aufgebaut. Es gibt Cocktails, es gibt Bier, auch wahrscheinlich vom Fass und leckere Sachen zu essen und dann eben so großen Flohmarkt, der sich über den ganzen Markt da erstreckt. Also ein traditionelles, schönes Familienfest in Mal, wofür erstaunlicherweise wenig Werbung gemacht wurde, muss ich sagen. Also wir haben mal
ist so halt die Frage, ist das nötig, ne?
Ja, ist das nötig, aber wir haben weder auf der Seite der Stadt was gefunden, noch bei Facebook oder so. Also nur bei dem Veranstalter des Flohmarkts, da hat man gesehen, wann der Flohmarkt ist, von 11 bis 18 Uhr. Ne?
Ja, das ist natürlich dann, wenn die Stadt noch nicht mal darauf hinweist, schon doof irgendwie. Ja, aber vielleicht haben sie es nur vergessen, mag ja auch mal sein. Es sind ja auch nur Menschen, die da sitzen.
Ja.
Gibt es verkauft von einem Sonntag überhaupt? Oder?
So viel ich weiß nicht. Nee, ist nicht angemeldet worden und dann bleiben die Geschäfte zu.
Ja, schade. Hätte man auch machen können. Andererseits war letzte Tage ja erst drüber geschrieben, hast du ja Reportage gemacht, wie im Moment die Lage da aussieht, gerade auf dem Teil der Brassatstraße, wo nicht gefeiert wird.
Ja.
Steht ja ein bisschen was leer.
Ja, es gibt jetzt einige Leerstände da. Also es ist noch relativ überschaubar im Vergleich zu anderen Bereichen in Mal. Also für mich ist die Brassatstraße immer noch eine relativ belebte Straße, wenn man das so geht. Also es ist viel Fußverkehr, was da an Leuten rumläuft, finde ich eigentlich noch relativ in Ordnung.
Ist keine Katastrophe, um Gottes Willen. Es fällt halt nur auf, immer mal wieder, ne? Gerade wenn so Traditionsbetriebe wie Wüstop dicht gemacht haben.
Also ein Brautmodengeschäft ist da verschwunden, die sind da raus und es gab halt eben so ein paar Geschäftsleute, die vor Ort waren, die sich halt Sorgen machen, wie es da so weitergeht. Mhm. Und die sehen, da machen Geschäfte zu, ne? Und auch der MFO-Matratzenladen, der ist ja auch schon länger weg, ne? Die machen sich halt Sorgen darum, aber für mich ist Brassat an sich so noch ein relativ belebter Stadtteil.
Ja, finde ich, ne? Definitiv. Ja. Und das mit dem Matratzenladen, die sind ja auch da nicht weg, weil die Geschäfte so schlecht liefen letzten Endes. zumindest, sondern weil sie keine Geschäfte machen konnten, so wirklich, ne? Stichwort Schaufenster und
ja, lange Zeit ähnliches. War dieses Fenster da kaputt, da ist ein Auto mal reingefahren vor einigen Jahren und dann hieß es ja, erstmal Bretterverschlag, sah nicht schön aus und dann wurde das endlich fertig gemacht und dann ein paar Monate später waren sie auch verschwunden. Also dann war
genau.
Feierabend, ja.
Ja, die sagen ja, die hatten tatsächlich Einbußen auch deswegen, weil das natürlich so aussah, als wenn die nicht mehr in Betrieb wären oder ja. So. Gut, aber ist eine andere Geschichte. Das Fest selbst habe ich gerade noch geguckt bei den Kommentaren mal, die wir zu der Vorankündigung bekommen haben. Es kommen sogar Leute aus anderen Städten
nach
Brassard extra. Ja. Also das habe ich auch noch nicht gehört, aber spricht dann ja auch für das Fest nochmal.
Ja, ist ja auch so von der Fläche her. Man kriegt da was geboten, man kann da was sehen. Wenn man da mit den Kindern lang geht oder so, die haben mit Sicherheit Spaß. Und wenn das Wetter mitspielt, wollen wir mal hoffen für die Veranstalter, dann ist das eine tolle Veranstaltung. Also.
Definitiv.
Ja.
Thomas, warst du früher auch da? Du warst Malerjung?
Ja, ich komme ja aus Lenkerbeck, ne? Also für mich war ja Brassard Lichtjahre weit weg.
Also, ja, vor die Straßenbahn
aber,
doch noch.
Ja, nein, aber ich war da natürlich auch schon und auch da kann man mal schön hingehen und so also ein lecker Bierchen trinken oder so ein bisschen was essen. Ne? Das war für mich so, Flohmarkt ist jetzt nicht so mein Ding, aber ja, mit der Familie muss man da hingehen, mit den Kindern muss man da hingehen. Ja. Da ist doch ordentlich was los. Also auf jeden Fall.
Definitiv.
Ich habe jetzt gerade noch einen nassen Hintern gekriegt. Auf Deutsch gesagt ist, ich hoffe mal, dass am Sonntag das Wetter besser ist. Das wäre natürlich für das Fest wichtig. Ne? Mhm.
Ja, es ist ja leider ein bisschen durchwachsen, aber ja, mein Gott. Wird schon irgendwie eine Lücke dazwischen sein, dass man mal so für ein, zwei Stündchen genau. Da drüber laufen kann. Dann ist endlich mal ein bisschen wieder was los. Ne? Man beschwert sich ja immer. Wir werden gleich bei den Wochenendtipps, gibt es ja noch zwei andere Sachen, die wir ankündigen können, die auch groß sind. Wie ist denn, ich habe gesehen, Hollandmarkt gab es früher irgendwie auch. Ne?
Ja.
Das habe ich auch noch so in Erinnerung. Mhm. Den gibt es nicht mehr.
Den gibt es nicht
mehr. Das ist so ein Kritikpunkt auch von vielen.
Ja, also im letzten Jahr haben sich einige online so gewünscht, dass der mal wieder käme, dieser Hollandmarkt. Also ist so ein großer, ja, wie so eine Art Wanderzirkus mit sehr vielen Buden, mit so vielen holländischen Spezialitäten, die man so kennt. Und das haben sich viele halt gewünscht, dass das wieder hinkommt. Weil also die Kritik gab es eigentlich an dem Flohmarkt, der jetzt ist. Also die sagten, na ja, das ist ja eher so ein Orient-Bazar, da gibt es viel so, ich sag mal so Handy Höhlen und so Sachen. Aber der Veranstalter sagt, also ja, natürlich hätten die Leute lieber gerne so richtige Flöhe, so Privathändler, die da irgendwie Omas Laden entrümpeln oder so und den Dachboden leer machen. Aber das ist halt nicht möglich, allein vom finanziellen Aufwand her. Man muss ja da Standgebühren zahlen. Also sowas funktioniert eigentlich nur noch mit professionellen Händlern, die dann dementsprechend das managen können. Ne? Und das wäre das Problem. Und dieser Hollandmarkt, also das ist so eine Art Wanderzirkus. Der Frank Philipp meint auch, er hat das jedes Jahr immer angefragt, aber ist halt eher schwierig, weil um diesen Zeitraum, Vatertag, sind die in umsatzstärkeren Regionen, also in Großstädten oder wo auch immer. Und da bleiben die dann auch meist ein paar Tage und dann für ein, zwei, drei Tage nach Mal zu kommen, lohnt sich für die meistens nicht und dann machen sie es nicht. Aber er bleibt am Ball, vielleicht klappt es ja wieder irgendwann.
Eben, das vergessen die Leute manchmal vielleicht auch. Ich kenne das aus Herten zum Beispiel auch. Da gibt es auch öfters mal, dass dann aus Holland halt auch so eine Truppe rüberkommt, sage ich jetzt mal. Es ist halt mehr oder weniger fast schon eine Firma, die dahinter steckt. Und ja, die haben halt ihre Terminpläne. Da können die Organisatoren dann von solchen Festen auch nicht viel. Ich glaube, beim Blumenmarkt in Herten war das jetzt, dass der auch nicht stattfinden konnte, dieser Hollandmarkt.
Mhm.
Genau deswegen, weil Termingründe und es klappte nicht mehr. Deshalb, weil ich kriege halt immer wieder mit, die Leute beschweren sich dann, ja, die Organisatoren, die sind schuld, die wollen das nicht mehr oder was weiß ich. Aber es ist halt, ja, man muss die engagieren. Die kommen nicht von alleine jetzt einfach, weil da das Straßenfest ist. Und wenn die keine Zeit haben, haben sie keine Zeit. So ist das.
Letzten Endes muss es sich rechnen für die Veranstalter und auch für die Händler, die da kommen. Und wenn sie sagen, können schon absehen, das bringt nichts, dann lassen sie es halt. Ne? Und dann ist das eben so, wie es jetzt ist. Aber also da werden 50 bis 70 Händler kommen hierhin, sagte mir der Veranstalter, der Werner Behn. Und das entscheidet sich auch oft spontan. Die gucken morgens aus dem Fenster und sehen, heute ist Regenwetter den ganzen Tag, dann sagen sie ab, dann kommen die auch nicht. Ne? Also es wird so sehr spontan entschieden, wer da hinkommt oder nicht. Aber 50 bis 70 Händler, da kann man sich drauf freuen.
Ja, ich finde es nur ein bisschen schade, dass es nicht mehr bis zur Martin-Luther-Straße runtergeht. Das war ja früher auch noch so der Part. Das ist halt so die andere Hälfte von Brassard, sag ich jetzt mal, oder von der Brassardstraße, dass die nicht bespielt wird. Ich meine, die Autofahrer wird's freuen, dann haben sie nicht so viel Absperrungen, irgendwie das war so eine schöne Überleitung Richtung Maler Stern auch. Ich glaube, gab es da nicht sogar mal gemeinsam irgendwie einen verkaufsoffenen Sonntag in der Vergangenheit?
Oh, früher oft, ja. Also da waren zumindest die Geschäfte, die so an der Kreuzung waren, so die Dealer NKD, die haben da oft mitgemacht beim verkaufsoffenen Sonntag in Brassard, aber ist jetzt seit Jahren auch nicht mehr. Ne? Und ein Hinweis noch, also die Straße ist natürlich gesperrt für die 4 Tage. Die Festische fährt dann über die Goethestraße.
Genau.
Ist auch ausgeschildert und an der, glaube an der Auferstehungskirche, die Haltestelle ist aufgehoben.
Dreifaltigkeit.
Dreifaltigkeitskirche, also vorne die Kirche an der Brassardstraße da.
Das wäre ein großer Bogen, sonst den sie vorgehen müssen. Genau, die ist aufgehoben, Bonifacio-Straße auch, das ist ja auch mittendrin das ist da an dem Kiosk, die Haltestelle. Ja, und die fahren jetzt einmal durchs Wohngebiet da vorbei an Rewe und ehemals Ninos, wer das noch kennt.
Genau, ja, die Skateboarder von früher. Ne?
Genau.
Ja, an sich eigentlich auch ein spektakulärer Austragungsort für die Veranstaltung mitten in der Stadt, mitten auf einer der meistbefahrenen Straßen in Mal. Die wird für 4 Tage dicht gemacht und es funktioniert trotzdem seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten ja eigentlich. Ne?
Ja, und ich meine, du kannst sie ja auch gut abdichten. Jetzt, man muss ja in heutiger Zeit auch darüber sprechen, wie sicherst du sowas ab?
Ja.
Ne? Da ist zum Beispiel jetzt in Westerholt das Sommerfest, findet unter anderem deshalb nicht mehr statt. Also letztes Jahr schon nicht, wegen dieser neuen Sicherheitsauflagen. Und dieses Jahr sagen sie auch, unter anderem deshalb können wir es einfach nicht leisten. Weil die haben da, ich glaube, 22 verschiedene Seitenstraßen, die sie absperren müssten, mit LKW und Betonklötzen und hast du nicht gesehen. Und das ist natürlich in Brassard super einfach. Du hast 2 Seiten, die machst du dicht und gut ist, mehr oder weniger, weil durch diese 2-3 Seitenstraßen, die es da gibt, da kann keiner irgendwie Geschwindigkeit aufnehmen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Sind wir auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, wir sind live vor Ort. Katharina Göke und Vivian Kasper werden berichten. Wir werden auch ganz viele Fotos haben. Ralf Deinl, unser Fotograf, ist Samstag auch nochmal unterwegs. Also wenn ihr da einen großen Mann mit Kamera seht, dann lächelt den mal ruhig in die Kamera. Dann findet ihr euch bei uns im Netz wieder. Und das ist eigentlich perfekte Gelegenheit für
die Werbung.
Genau. Wie gesagt, alles, über das wir hier sprechen und natürlich die ganze aktuelle Berichterstattung findet ihr bei uns auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App für iOS und Android. Und da findet ihr dann noch viel, viel mehr. Wir haben exklusive Sachen, unter anderem Livestreams, unter anderem auch von dem letzten Schützenfest jetzt. Das nächste steht ja schon an in Malham. Da wird das nächste sein. Da werden wir auch wieder live vor Ort sein, in voller Länge übertragen. All das findet ihr bei uns und könnt das antesten. 6 Monate für nur 1 Euro. Außerdem läuft nach wie vor unsere Taschengeld-Jäger-Aktion. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollen. Und zwar mit dem Verteilen von Prospekten und Zeitungen. Und schaut mal unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben. Und da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und unter exploreyourtalent.de, da findet ihr all unsere Jobs, die wir vor allen Dingen im Werbemarkt haben. Unter anderem Telesales Manager und den HR Payroll Manager. Wenn ihr wisst, was das ist, wenn ihr das könnt, dann bewerbt euch doch einfach mal. Wir haben da ein paar Stellen frei. Schaut auf jeden Fall mal unter exploreyourtalents.de/jobs. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter nördlich, und zwar auf die Autobahn, ja. A52. Da wird ja schon seit Menschengedenken quasi eine Lärmschutzwand gebaut, nachdem man über gefühlt Jahrzehnte die Fahrbahn erneuert hat. Wie sind da die Fortschritte jetzt? Du warst mit Katharina vor Ort, ne?
Ja, genau. Wir waren diese Woche direkt auf der Autobahn und das ist so einer der schönen Momente unseres Jobs. Also wir kommen an Stellen, die nicht jedem so zugänglich sind. Mhm. Also wer kann schon mal zu Fuß da über eine Autobahnbaustelle laufen, während der Verkehr dann noch in ein paar Metern Entfernung vorbeiläuft. Und ja, wir haben uns angeguckt, was an der Spechtstraße passiert und auch am Merkelader Weg. Da sind 2 Überführungen der Autobahn über die Straßen eben in der Waldsiedlung, wo die Brücken jetzt ja repariert, vorbereitet werden müssen für diese Lärmschutzwand. Also man hat im Herbst 2024 angefangen, diese Lärmschutzwand zu installieren. Da sind 1200 Meter ungefähr und hat aber an diesen 2 Überführungen gemerkt, da stimmt was nicht. Also das musste neu berechnet werden, weil das Gewicht dieser Lärmschutzelemente wäre zu groß gewesen für diese Brücken da. Also man musste diese Teile da erneuern, die da so betroffen waren. Alles, was da drunter war, musste gemacht werden. Und das sollte dann eigentlich bis Herbst letzten Jahres, 2025, fertig sein. Ging dann aber nicht. Die haben dann gesagt, na, jetzt ist Winter, die Baustelle abzubauen und wieder aufzubauen, wäre zu kostenintensiv. Deswegen hat man sie stehen lassen. Also viele haben sich ja wahrscheinlich gewundert, warum arbeitet da keiner? Aber das ist der Grund gewesen. Und jetzt mit dem Beginn des Sommers hier, Frühlings, haben sie sich gesagt, wir machen jetzt weiter und jetzt werden diese beiden Brücken zu Ende gebaut. Und danach ist das Ding auch fertig. Also die wollen jeweils eine Woche wollen sie da die Abrissarbeiten machen, dann das neu aufbauen. Dauert dann 28 Tage, bis der Beton da ausgehärtet ist. Und das soll so bis zum Sommer dauern. Der Sommer endet Anfang September, weiß ich nicht. Also kann ist noch ein bisschen Spielraum. Haben Sie gesagt,
welchen Sommer?
Diesen Sommer wohl. Okay. Also es kann Juli, August sein oder so, aber in diesem Sommer soll es dann endlich fertig sein. Und das Interessante war, wir haben da eine Höchstdruckwasserstrahlmaschine, haben wir uns da angucken können, so heißt die genau. Okay. Das ist, das sah aus wie so ein kleiner Panzer, so ein Kettenfahrzeug. Und da ist so eine Wasserdüse drin. Und dann dahinter ist ein Riesentank gewesen mit Baustellenwasser. Und
Was ist denn Baustellenwasser?
Wahrscheinlich nicht so sauber, keine Ahnung. Da stand Baustellenwasser drauf, wie wird denn nicht trinken, riesen Tank. Und dann haben die da losgelegt mit einer Lautstärke, die man sich nicht vorstellen kann. Also die haben gesagt, das sind ungefähr 120 dB. Oh, 120 nett. dB ist ein Jet aus 100 Meter Entfernung, ist beim Motor den Kopf in die Lautsprecher direkt halten oder eben so ein Presslufthammer und direkt daneben stehen. Jo. Also die haben natürlich auch Ohrschutz getragen und um dieses Fahrzeug rum hat man so eine Art, so ein Netz gespannt, damit da nicht so Steinchen wegfliegen, weil das Ding fräst dann so Betonteile am Seitenrand. Also dann so quasi so der Seitengehweg der Autobahn, wenn man sich das so vorstellen kann, der wurde abgefräst.
Mit Wasser.
Mit einem Wasserstrahl. Also sagenhaft. Also einige Bauarbeiter sagten auch, haben sie auch noch nie gesehen. Fand ich echt interessant. Also eine unglaubliche Lautstärke. Die haben so in einer Stunde haben die 1 Meter geschafft. Aber wirklich ein dickes Stück Beton durchgefräst mit Wasser. Sagenhaft. Sehr interessant, sehr laut. Und das wird dann so abgebrochen. Da drin sind dann so noch, man kennt das so vom Beton, wenn da so diese Metallstäbe rausgucken. Die lässt man drin, weil die verwendet man für den neuen Aufbau.
Ne? Jo,
Der ein bisschen massiver ist. Und so eine Brücke, die soll so 80 bis 100 Jahre halten. So ist der Plan gewesen, als viele Brücken gebaut wurden in Deutschland. Aber das war zu einer Zeit, als noch längst nicht so viel Verkehr war in Deutschland. Und als die Laster auch noch nicht so schwer waren, wie sie heute sind. Also da sind 20 Tonnen rumgefahren. Heute sind es Standard ist 40 Tonner oder noch mehr. Und die Belastung ist natürlich wesentlich größer für Brücken. Und die Autobahn GmbH, die dahinter steckt, ist ja auch so ein staatlicher Betrieb. Mhm. Die sagten, also der Fokus dieser Einrichtung, der liegt auch schon auf Brücken in Deutschland. Aber die Brücken in Mahl sind grundsätzlich in Ordnung gewesen. Deswegen werden sie jetzt auch nicht komplett abgerissen und neu gebaut. Das müsste man machen, wenn sie wirklich kaputt wären.
Ja.
Aber so, die sind halt so sanierungswürdig und deswegen sind sie relativ schnell fertig mit einer Verzögerung vom halben Jahr.
Ja, aber immerhin, ein halbes Jahr ist ja noch überschaubar, wenn man sich andere Bauprojekte anguckt.
Ja, das ganze Projekt, das liegt ja noch länger zurück. Also es gab ja die Frau in den Ziller, die Anwohnerin vor Ort, die hat sich da damals schon für eingesetzt, vor, ich glaube jetzt 13 Jahren oder so, hat da angefangen Unterschriften zu sammeln, das ging dann irgendwann nach Berlin, wir haben das ja alles begleitet über die Jahre, dann gab es mal eine Unterbrechung, weil die EM war und Fußballspiele in Gelsenkirchen waren, da wollte man Stau verhindern und, also ein Ding kam zum anderen und jetzt soll es aber endlich soweit sein, dass im Sommer diese Fahrbahn dann in Richtung Haltern fertig ist.
Das ist ja schön. Und Hauptsache die Fahrbahn, Hauptsache die Lärmschutzwände sind dann nicht so wie die Fahrbahn einst mal, ne? Wo man dann auch nochmal neu machen muss. Ja. Aber ich glaube, da gucken sie diesmal ein bisschen genauer dann hin.
Relativ schnell sind übrigens die Graffitis dazugekommen. Also man stellt so eine Wand auf und man muss sich nur einmal umdrehen, zack, ist das Ding vollgesprüht. Also ist das wirklich sagenhaft. Ist auch nicht förderlich so dafür. Also das gut, es hat jetzt keinen Effekt darauf, dass der Lärmschutz nicht mehr funktioniert, aber schön ist es nicht. Also
Das ist ja wie bei den Simpsons mit dem Fahrradschloss. Ne? Wenn du was loswerden willst, kette es mit einem Fahrradschloss irgendwo an und es wird garantiert geklaut. Stell eine Wand irgendwo auf und es kommen Graffiti. Die haben wahrscheinlich schon im Gebüsch gesessen und gewartet. Ne?
Ungefähr.
Hört es das Klackern der Dosen schon. Ja gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ein spannender Termin. Ein Video dazu finden Sie auch bei uns auf der Webseite. Können Sie sich das aus allernächster Nähe angucken. Und irgendwann geht es dann auch mit der anderen Seite weiter, mit der in Richtung Gladbeck. Da ist ja jetzt schon eine Lärmschutzwand, aber die ist jetzt nicht mehr so auf dem neuesten Stand und sieht auch nicht mehr so gut aus teilweise. Mhm. Da hängen schon die Lamellen raus und die soll irgendwann mal auch fertig gemacht werden. Und wann steht aber noch in den Sternen?
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und werden das Ganze weiter begleiten. Und du wirst ja nächsten Termin garantiert schon in Sicht haben dann.
Ja, freue ich mich schon drauf.
Gut. Wechseln wir jetzt mal zu einem anderen Bauthema. Da bist du jetzt der Experte, Thomas. Es geht darum, dass Bauen immer teurer wird, Handwerker immer teurer werden und mittlerweile Alarm geschlagen wird, mehr oder weniger. Ne? Kann man das so sagen?
Ja, man glaubt es nicht. Also nehmen wir jetzt mal diesen Iran-Konflikt. Ne? Da denkt man ja zunächst mal ans Tanken, ne? Den Frust an der Tankstelle, wenn man die Preise sieht, da kostet ein Liter Diesel 2,20 Euro teilweise. Ich habe mal für 2,40 Euro gedacht. Das war die Spitze, ja, Diesel. Hm. Also,
ja, selbst schuld.
Aber okay, selbst schuld, genau. Ja, aber wie gesagt, das Interessante ist, da sind auch ganz andere Bereiche betroffen, auf die ich jetzt zum Beispiel gar nicht gekommen wäre. Ich habe jetzt mal mit einem Dachdeckermeister hier mal gesprochen, mit dem Arndt Neubauer. Und der hat mir mal so brühwarm erzählt, dass zum Beispiel seine Baumaterialien, also so Bitumenbahnen, Styroporplatten für die Abdichtung, für die Isolierung, ne, die sind mal eben um 100% teurer geworden, wenn sie überhaupt noch zu haben sind. Das heißt, ich habe den getroffen in seinem schönen Betrieb in Lenkerbeck. Da hat er also auch große Lagerhallen, ist ein Betrieb mit mehr als 40 Mitarbeitern. Ja, und die Lagerhallen, die waren fast leer. Normalerweise kommst du in die Hallen gar nicht rein, weil bis vorne hin sind die Styroporplatten. Jetzt konnten wir in die Halle durchgehen und ganz hinten saßen noch ein paar Platten. Hm. Habe ich noch ein schönes Bild mit ihm gemacht. Er hat sich da auf die letzten Platten gesetzt. Ja, und das ist eben auch das, was dann eben auch die Leute trifft. Angenommen, ich habe jetzt im Augenblick was zu reparieren. Mein Dach ist kaputt, ne? Ja, was mache ich denn dann, ne? Und da sollte man, und das ist ja wirklich auch der Rat vom Arndt Neubauer, sich erstmal genau überlegen, ob man die Sache nicht vielleicht doch verschieben kann. Mhm. Weil er sagt, ich habe einen Déjà-vu-Effekt. Das heißt, diese ganzen Preissteigerungen, die habe ich schon mal mitgemacht. Als Corona losging,
ja.
Als der Ukraine-Krieg losging. Und damals war eben das Gute, dass sich das irgendwann mal wieder beruhigt hat. Corona war irgendwann vorbei. Da hat sich die Weltwirtschaft so angepasst und umgestellt, dass die Produktion anderweitig gesichert werden konnte, dass die Preise wieder runtergegangen sind. Ne? Aber jetzt Straße von Hormuz geschlossen. Das heißt, alles, was irgendwie mit Öl und mit Energie zu tun hat, wird teurer. Wie zum Beispiel so eine Bitumenbahn oder eine Styroporplatte oder eine PVC-Folie. Heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Flachdach sanieren will, angenommen, ich habe einen alten Bungalow gekauft an der Langen Hegge oder sonst wo mal, ne, ist ja ein typischer Haustyp hier, eigentlich ja sehr schön zu wohnen, mit großem Garten immer, alles klasse. Ne? Da ist ja jetzt häufig so Generationswechsel angesagt, die Häuser wechseln den Besitzer, man renoviert das Dach. So, und da wäre eine Dachsanierung, die wäre im Augenblick 40% teurer als normal. Ja, und das sind schon Tausende von Euro,
die
man dann, ne? Da kommt ganz gut was zusammen.
Die hältst du nochmal oben drauf.
Genau. Und da sagt der Arndt Neubauer tatsächlich, Leute, bevor ihr euch dazu entschließt, überlegt euch das, ob wir da nicht einen Weg finden, wie man Kosten sparen kann, indem man sagt, wir reparieren das jetzt mal notdürftig, sodass, ich sag mal, trocken bleibt im Haus. Aber die eigentliche Reparatur, die machen wir dann, wenn dieser Konflikt vorbei ist. Mhm. Wenn die Preise wieder sinken. Wenn man also auch fair wieder miteinander umgehen kann. Und das ist im Grunde auch das, was der Arndt Neubauer, der ist ja auch Innungsobermeister und der ist Kreishandwerksmeister für sämtliche Gewerke, soweit ich das weiß. Und der appelliert halt auch an seine Standesgenossen, Leute, geht fair mit den Kunden um. Beratet fair. Versucht nicht auf Teufel komm raus jetzt zu verkaufen, sondern gibt Hinweise, wie man tatsächlich jetzt Geld sparen kann. Und klar, er schaut auf seinen eigenen Betrieb. Ne? Für ihn ist es auch nicht einfach. Er sagt, ich habe jetzt noch Bestandsaufträge aus den letzten Monaten, die arbeite ich jetzt ab. Ja, und dann ist hoffentlich die Krise vorbei und alles wieder normal. Problem ist nämlich nicht nur, es wird teurer. Das Material wird knapp. Das heißt, der kommt über den Großhandel im Augenblick gar nicht an das Material in den Mengen, die er braucht. Und vor allen Dingen, da kommt man auch nicht drauf, wenn man zum Beispiel so ein Dach saniert, angenommen Flachdach, und man hat nicht alle Materialien von einem Hersteller, dann erlischen unter Umständen Garantien für die Dichtigkeit des Dachs. Wenn du ein Dach erneuerst, hast du ja auch eine Garantie, vom Werk sozusagen, vom Hersteller so und so viele Jahre geben wir dran. Ne? Und das ist im Augenblick hinfällig. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich wäre da gar nicht drauf gekommen. wenn ich nicht zufällig mal Fernsehen geguckt hätte und da dachte ich, oh, der Geschichte, der gehe ich doch jetzt mal nach. Ne? Und ja, tatsächlich ist das so. Und wie weit das jetzt auch andere Gewerke betrifft, da müsste man nochmal nachgehen. Aber wie gesagt,
wenn viele.
Viele, ne? Also Fensterbau ja. Könnte ich mir vorstellen, wenn du einen Fensterrahmen aus Kunststoff hast. Ne?
Ich glaube, jede Branche, die irgendwie aufs Ausland angewiesen ist, hat Probleme im Moment. Also ich kenne es so, ja. Ich bin viel so, was Digitales und so angeht, unterwegs und versuche mal jetzt irgendwie einen Prozessor oder Speicherbausteine oder so zu bekommen. Es wird immer knapper und teurer. Hat aber jetzt nicht nur mit Iran zu tun, sondern in dem Fall auch noch mit diesen ganzen KI-Rechenzentren und so weiter. Aber du hast halt in allen möglichen Bereichen Mangel mittlerweile und dann halt ganz obendrauf Ölknappheit, ne, die schlägt sich ja nicht nur da nieder, wo Öl unmittelbar verarbeitet wird, sondern auch die ganzen Transportwege leiden darunter. Und ja. Deshalb hast du mittlerweile in unzähligen Branchen genau diese Probleme. Das ist nicht gut. Ja. Aber es ist ja schön zu hören, dass er dann zumindest einen Lösungsansatz hat und sagt, hey, wir können den Kunden helfen, wir können aber auch gleichzeitig dann sicherstellen, dass wir nicht nur einem Kunden helfen können, sondern vielen möglichst.
Genau, darum geht's. Ne? Also, dass du eben wirklich das so einstiehlst, dass du unterm Strich Kosten sparst, weil ein paar tausend Euro haben oder nicht haben. Ne? Darum geht es dann im Endeffekt.
Ja.
Ne?
Und es dann nicht nochmal neu machen zu müssen, zum Beispiel irgendwann, wenn es dann...
Aber das wird schon wieder besser, denke ich mal. Ja. Also wir hatten, als Corona war, da gab es kein Klopapier, da gab es keine Nudeln, was da alles so war. Ja. Dann bei Ukraine, dann hatten wir Angst, dass wir kein Gas mehr kriegen, dass wir die Heizkosten nicht mehr bezahlen würden und jetzt ist Öl knapp oder so und wir können nicht mehr tanken. Aber wenn ich mir die Straßen angucke, es wird genauso viel gefahren wie vorher. Also ich sehe jetzt nicht, dass die Autos stehen bleiben, aber das stimmt schon. Also Öl ist schon ein anderer Stoff, der die Welt wirklich am Leben hält. Also was alles aus Öl hergestellt wird, alles was so Plastik ist oder so, ne, in der Medizin. Auch wahrscheinlich oder so, eine Verpackung, alles Mögliche wird aus Öl hergestellt und da den Saft abzudrehen, ist wirklich fatal für die Weltwirtschaft.
Also ich glaube, solange du jetzt nicht irgendwie Bio-Äpfel mit dem Lastenfahrrer transportierst, bist du davon betroffen.
Ja. Obwohl man versteht es ja immer nur zur Hälfte, wenn man sich mal überlegt, das Öl, was hier in Deutschland verarbeitet wird, kommt ja eigentlich überwiegend aus Europa. Jedenfalls nur zu einem geringen Teil aus der Straße von Hormuz. Und trotzdem zahlen wir hier ohne Ende teilweise ja deutlich mehr als bei unseren europäischen Nachbarn, also gerade beim Sprit. Ne?
Das hat auch politische Gründe.
Kapitel für sich, ja. Ja,
nicht umsonst gab es gestern Buhrufe.
Ja, stimmt.
Hörte ich.
Ja, und die Sache zieht weitere Kreise. Ne? Also ich habe mich jetzt zum Beispiel mal hier im Mal mit Investoren unterhalten, die jetzt planen, Häuser zu bauen. Ne? Es geht hier ganz konkret um Doppelhaushälften an der Lange Hegge. Das ist ein Neubaugebiet. Das ist außenrum so die meisten freistehenden Häuser. Also das heißt, die Grundstücke für freistehende Häuser, die sind verkauft. Die ersten Häuser werden gerade gebaut. Ne? Da gehen die Grundstücke auch gut weg. Da gibt es Interessenten.
Ne? Sagst du mal, das ist komischerweise immer das Erste, was weg ist. Ne? Die teuersten Grundstücke.
Da staune ich auch immer. Und gerade eben mal die teuersten Grundstücke, da wo der Quadratmeter am teuersten ist, da wo die Grundstücke am größten sind, da wo es darum geht, dass man für ein Haus im Endeffekt mindestens 800.000 Euro bezahlt, manchmal noch mehr. Wenn man einen Keller haben will, ist man schon bei 900.000. Das geht als erstes weg. Aber das, was für meine Generation, als wir als junge Familie gebaut haben, noch galt, das gilt heute nicht mehr. Damals hatte man wirklich die freie Wahl, wenn man neu bauen wollte. Ich meine, wenn man nach einer Gebrauchtimmobilie geguckt hat, gab es das Angebot ja sowieso. Aber wir konnten damals gucken, was kann ich mir leisten. Also wir sind zum Beispiel damals ganz unten angefangen mit einer Eigentumswohnung. Aber es gab natürlich auch den Typ Reihenhaus, es gab den Typ Doppelhaushälfte. War total wichtig, das Angebot, weil die allermeisten Familien hatten ja nur einen begrenzten Etat. Du musstest rechnen, ne? Du musstest auch mit der Bank hart verhandeln, dass du überhaupt den Kredit gekriegt hast. Ne? Das heißt also, ein freistehendes Haus war für uns damals gar nicht erreichbar. Ne? Und das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, du hast heute Leute hier in Mal, eine ganz dünne Käuferschicht noch, die können sich das Exklusive leisten. Aber das darunter, ich sag mal, das Normale in Anführungszeichen, dafür gibt es keine Käufer. Ich habe mich jetzt mal mit dem Roland Wübbe und dem Markus Römer unterhalten. Das sind die Investoren da an der Lange Hegge, die sagen, nee, also wir wollen die planen jetzt 10 Doppelhaushälften zu bauen. Insgesamt ging es mal um 12. 2 haben sie tatsächlich verkaufen können. 2. 2 von 12. 10. Da sind die jetzt so weit, dass sie sagen, okay, wir bauen, aber dann müssen wir die Häuser vermieten, weil wir werden voraussichtlich keine Käufer finden. Und das ist natürlich ein echtes Alarmsignal, wenn junge Familien sich ihren Traum von den eigenen vier Wänden so nicht mehr erfüllen können, weil die Bauzinsen hoch sind und die Baukosten so enorm gestiegen sind.
Ne? Und alles drumherum ja auch.
Genau. Ne? Also wenn
die ich mal ganzen über, Lebenshaltungskosten.
Ja, die ganzen Lebenshaltungskosten, da kommt eins zum anderen, ne? Und die sagen wirklich, ja, hat sich keiner gemeldet, so, ne? Als wir unsere Grundstücke angeboten haben, sozusagen. Ne? Ja. Die haben ja auch ein Feedback gekriegt. Ne? Und das ist natürlich ganz, ganz bitter, weil Mahl ist ja eine Stadt, wir haben hier noch Neubaugebiete. Das ist ja der ganz große Trumpf gegenüber anderen Städten. Wir können hier noch Flächen anbieten, ne? Aber in der Krise, da kommen die Leute ins Grübeln, weil ein Haus bauen ist immer auch ein Risiko.
Ja klar, und wer will sich so eine Last jetzt auf die Schultern packen, wenn er nicht weiß, ob er die auch in 20 Jahren noch stemmen kann?
Ne? Das ist es, ne? Und vieles ist so unsicher geworden. Ja, und dann wird das jetzt tatsächlich so aussehen, also die beiden Herren, die überlegen jetzt, ja, wie machen wir das? Also die fangen jetzt an zu kalkulieren und das erste Ergebnis ist schon mal, wenn wir diese Häuser bauen, müssen die kleiner werden, weil eine Miete, da bin ich bei 15 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Die bauen jetzt Doppelhaushälften, 10 Stück, alle exakt gleich, natürlich spiegelverkehrt jeweils, mit 110 Quadratmeter Wohnfläche. Also für eine Doppelhaushälfte ist das schon eher klein. Normalerweise hat man,
Doppelhaushälfte ist mehr Reihenhaus. Ne,
genau, also Doppelhaushälfte baut man eigentlich so 140, 150 Quadratmeter typischerweise. Ne? Gerne auch mit Keller, wenn es noch passt. Ja. So war das zumindest in meiner Generation. Ne? Ja, und heute geht es ja schon los. Keller, oh Gott, da schlagen ja schon alle die Hände über den Kopf zusammen. Kann sich kaum noch jemand leisten. So ein Keller kostet 60.000, 80.000 Euro. Ja,
kostet ungefähr ein Viertel des Preises.
Ja, irre.
In meiner Folge rechnen,
ne? Genau, da muss man schon improvisieren mit Hauswirtschaftsraum und so weiter. Ne? Ja, also Keller sowieso nicht, 110 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, und wenn man dann die Miete zahlt, dann bin ich aber auch bei 1.650 Euro Miete, Kaltmiete jeden Monat.
Und ne? Auf wie viele Etagen habe ich die denn? Auf zwei.
Auf zwei.
Das heißt, ich habe dann 50, 55 Quadratmeter pro Etage.
Dann, so ist das. Also verlaufen tust dich da auch nicht
im Wohnzimmer. Dann sitze ich im kleinen Wohnzimmer mit einer Essecke vielleicht. Die Küche ist dann unten oder so. Ne? Oder,
ja. Und das ist also alles, das sind echte Alarmzeichen. Also bei uns, ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, irgendwie so, wir haben echt tolle Jahrzehnte hinter uns, aber allmählich wird es echt eng, ne? Also sehe ich
teilweise ähnlich. Also ich komme auch noch aus einer Generation, die noch mit D-Mark rechnet. Ich rechne immer noch um. Wenn ich so sehe, so ein Eckhaus kostet 550.000 Euro, das war mal über 1 Million Mark früher. Für 1 Million Mark gab es eine freistehende Villa mit Tennisplatz und mit Pool und eine S-Klasse und einen Porsche konnte ich mir auch noch kaufen. Für 1 Million Mark. Das ist jetzt vorbei. Also für 500.000 Euro kriege ich ein Reihenhaus. Da kriege ich keine freistehende Villa mehr. Und selbst die Reihenhäuser, wie du sagst, die sind nicht mehr bezahlbar oder es gibt keinen Markt mehr dafür.
Das,
ne?
Genau, das ist ja im Grunde auch eine schöne Einstiegsmöglichkeit. Ich kaufe ein Reihenhaus, was neu für mich gebaut wird. Ne? Am Taunusweg zum Beispiel, das ist ja auch eine wunderbare Wohnlage in Mahl, Drewer Süd, Taunusweg, da haben die beiden Herren noch eine Reihe von Reihenhäusern errichtet, konnten die auch verkaufen. Ne? Die gingen so zwischen 450 und 500.000 Euro gingen die über die Ladentheke. Heute sagen die, für den Preis haben wir nicht mal die Herstellungskosten wieder raus. Das rechnet sich nicht, das können wir nicht machen. Ne? Und wenn man es dann durchkalkuliert, kommen Preise zustande, wo man genau weiß, wenn wir die verlangen, werden wir die nicht kriegen, nicht in Mahl. Vielleicht in Düsseldorf, aber nicht in Mahl. Und das ist echt eine ganz üble Situation. Ne? Und zumal ja auch die Zinsen jetzt wieder gestiegen sind, wenn ich ein Hypothekendarlehen möchte, alleine durch den Krieg jetzt oder durch den Konflikt im Osten 1,2-1,5% sind draufgekommen.
Das ist eine Menge.
Und es ist so, Banken wollen heute viel mehr Eigenkapital sehen. Wenn ich wirklich überlege, ich baue ein Haus oder ich möchte gerne eine Bestandsimmobilie erwerben. Ne? Die Banken gucken erstmal nach Eigenkapital. Ne? Jeder Fachkundige sagt, nur der Geld hat, kriegt auch Geld. Mhm. Und das war früher auch alles so ein bisschen freier. Ich meine, man musste schon ein bisschen mitbringen. Ne? Also so eine Null Eigenkapital oder eine 100% Finanzierung, so heißt das. Ne? Ja, das ist immer schon schwierig gewesen. Aber heute geht das gar nicht mehr.
Aber früher musst du es auch bedenken, wenn du vor 20, 30 Jahren sowas gemacht hast oder in den 80ern, da war die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Job bis zur Rente behältst, auch relativ groß und dass du da vielleicht sogar mal noch Gehaltssteigerungen drin hast. Und das hast du ja heute in vielen Jobs nicht mehr. Ne? Das ist ja zum ein Punkt von vielen, der eine Rolle spielt. Aber die Leute verdienen nicht mehr und die Jobs sind unsicherer geworden. Und klar, dann will eine Bank auch nicht mehr so wie mit Kamelle damit um sich schmeißen.
So ist das, ja. Und wie gesagt, wohnen muss ja jeder, ne? Und das hat alles Folgen. Ich meine, dadurch ziehen auch Mietpreise an, ne? Also wir haben hier zum Beispiel in Mahl mittlerweile auch zum Beispiel bei neu erstellten Mietwohnungen haben wir Preise um 13, 14 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Für Luxusmietwohnungen sind wir bei 15 Euro. Zum Beispiel, wenn die besonders seniorengerecht sind, wenn sie besonders viel Technik auch bieten, die alten Menschen helfen kann, ne, im Alltag zu bestehen. Da sind wir bei 15 Euro. Ne? Und da, wer will das denn noch bezahlen?
Also für eine 100 Quadratmeter Wohnung zahlst du 1500 Euro kalt plus Nebenkosten und allen Pipapo. Du kommst knapp an 2000 Euro ran, wenn du eine richtige so eine Luxuswohnung hast.
Ne? Ja, das ist total irre.
Ne? Musste alt und gut betucht sein.
Ja, genau. So wird heute tatsächlich gerechnet. Ich baue eine neue seniorengerechte Wohnung. Die Kalkulation des Investors ist, da ziehen Leute ein, die in ihrem alten Haus nicht mehr wohnen können, weil sie mit den Treppen nicht mehr klarkommen. Die verkaufen die Bude, haben genug Kohle und können damit solche Mieten bezahlen. Aber es gibt ja viele andere junge Leute, die auch eine vernünftige Wohnung brauchen, die die Kohle eben nicht haben.
Ist dann so aus Vermietersicht aber auch eine ziemlich kurze kurzfristige Sache, ne? Also da kannst du ja jetzt so über 20, 30 Jahre hinaus nicht rechnen unbedingt. Weil die Generationen, die später kommen, wenn die sowas gar nicht mehr vorweisen können, das Geld nicht mehr haben, weiß ich nicht, ob das so auf lange Sicht gesehen sich dann auch rechnet. Ja. Aber das stimmt schon. Also wenn ich mal so einer Wohnung gucke oder so, weil ich auch noch zur Miete wohne, also es ist schon krass. Also wenn man jetzt nicht eine absolute Bruchbude haben will, zahlst du halt locker 700, 800 Euro mindestens für 60 Quadratmeter oder sowas. Ja. Oder wenn du es halbwegs vernünftig haben willst, bist du bei 1000 Euro schon. Wie ist das denn jetzt nur als Single erstmal?
Ja. Wenn du dich so umschaust, wie ist denn hier das Angebot in Mahl? Also hat man denn eine Chance, ich sag mal noch unter 10 Euro Kaltmiete hier eine so vernünftige Wohnung zu kommen?
Du darfst halt dann auf die Lager nicht gucken, ne? Also es gibt durchaus Wohnungen, aber das ist dann halt nicht die schönste Gegend unbedingt. Wenn du damit kein Problem hast, dann kannst du noch relativ günstig wohnen. Aber wenn du jetzt vernünftig was haben willst, was vielleicht auch noch nicht schon, weiß nicht, 60, 70 Jahre alt ist und nur einmal saniert worden ist oder so, dann musst du schon ein bisschen mehr investieren. Also wirklich billig ist es nicht, es sei denn, man schränkt sich halt in irgendeiner Art und Weise ein oder nimmt eine sehr kleine Wohnung, weiß nicht, die so knapp an die 50 hat oder so. Für wen es reicht, okay.
Das gibt's noch. Also Thomas, du weißt ja die Geschichte von der Tannenstraße, da haben wir mal, hast du eine Geschichte gemacht, ich jetzt auch. Da sind relativ kleine Wohnungen, 60 Quadratmeter sind die. Wie alt sind die? 60er Jahre oder so, sind sanierungsbedürftig. Die eine Miete soll so bei 356 Euro gelegen haben. Also das ist schon bezahlbar, aber wie sagt Stefan, man muss dann sich eben einschränken. Also was die Lage betrifft, was den Komfort betrifft, die Ausstattung der Wohnung und auch so den technischen Zustand halt, ne? Also was man da so kriegt, ne?
Und natürlich, was man auch bedenken muss, wenn man eben ein kleines Einkommen hat. Man muss billig wohnen. Es wird in Zukunft immer schwieriger werden, weil viel billiger Wohnraum wird verschwinden müssen, weil er den energetischen Anforderungen nicht mehr entspricht. Ja. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei der Neuma. Die hat jetzt auch ein Projekt in Altmahl. Da wurden Wohnhäuser abgerissen. Da konnte man für gut 5 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter wohnen. Ne? Aber die Neuma muss sich auch an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten. Das heißt, die muss neuen Wohnraum schaffen, der den energetischen Vorgaben entspricht. Da wird jetzt neu gebaut. Wenn ich da reingehe, dann zahle ich 12, 13 Euro pro Quadratmeter. Das ist eine ganz andere Welt. Das heißt, die neuen Mieter werden nicht mehr die alten sein. Ne?
Nee, obwohl ja damals noch groß, könnte euch vormerken lassen und so weiter. Das ist ja alles kein Problem. Ja, aber wenn das Geld dann fehlt.
Ja, also die Altmieter, die sind nicht auf der Straße gelandet. Die Neuma hat sich darum gekümmert, dass die alle eine neue Wohnung bekommen haben, ein neues Angebot zu vergleichbaren Preisen. Ne? Aber wie gesagt, das, was jetzt gebaut wird, das ist eine ganz andere Liga im Preis. Und das Problem ist, es gibt ja auch geförderten Wohnungsbau. Klingt gut, kann man für 6,50 Euro pro Quadratmeter wohnen. Nur da muss man erstmal an die Fördermittel kommen. Ne? Die werden vom Land über den Kreis verteilt. Das heißt, der Landrat, der macht das dann sozusagen. Ne? Aber die Fördertöpfe, die sind häufig leer. Ne? Also,
und wenn, dann heißt das auf der anderen Seite für den Mieter auch, da darf auch nicht jeder wohnen, sondern du musst dann einen Wohnberechtigungsschein haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, du musst nachweisen, dass du halt eine günstige Wohnung benötigst, weil es nicht anders geht. Also da sind dann auch wieder Hürden, sind halt auch nicht Wohnungen für den freien Markt in dem Sinne, sondern auch wieder für eingeschränkt.
Ja, und dann findet man so eine Wohnung. Also ist, glaube ich, ein gewaltiger sozialer Sprengsatz, der da läuft. Ja, wenn der Staat sagt, also ich glaube bis zum Jahr 2040 oder so müssen so gewisse energetische Sanierungen vorgenommen werden. Wenn danach aber keiner mehr in diesen Wohnungen wohnen kann, der da vorher gewohnt hat, ja was dann? Wo sollen die denn hin, die Leute? Ja,
dann hast du Leerstand wieder.
Ja. Das hast du ja jetzt erlebt, Patrick, die Leute da sind schon besorgt.
Die sind besorgt, ja, wie das weitergeht. Ne? Also Der Vermieter sagt, nee, macht euch mal keine Sorgen, wir bieten euch auch an, also soziale Sprechstunden zu unterstützen oder Behördengänge oder so, also damit die Mieter da bleiben. Aber wenn sich so eine Miete dann wirklich verdoppeln sollte, also von 5, 6 Euro auf 12, 13, ist das schnell geschehen, dann wird das echt kritisch für manche Leute. Ne? Die machen sich halt Sorgen. Das sind Rentner, sind Leute, die vom Bürgergeld leben vielleicht auch oder so. Ne? Und ja, für die geraten dann in Existenzängste. Ne?
Ja. Also da ist wirklich die gesamte Bandbreite jetzt beim Thema Wohnen betroffen. Ne? Also wie gesagt, und also ich kümmere mich ja hier so ein bisschen so auch um Neubaugebiete und so. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt das nächste Neubaugebiet im Anstich sozusagen. Das ist der Freerbruch. Da werden wir mal genau hingucken, wie sich das da entwickelt.
Wo genau wird da gebaut?
Ne? Das ist hinter der Hauptfeuerwache an der Freerbruchstraße, praktisch zwischen der neuen Schlenkebebauung und der Freerbruchstraße. Da in Drewer Süd eigentlich eine sehr schöne Lage.
Also wird quasi die Schlenke fortgesetzt zum Freerbruch.
Sozusagen, wissen, ne? Und da wird auch wieder alles angeboten, ne? Also auch natürlich Filetgrundstücke für Leute, die sich ein freistehendes Haus leisten können. Da sind wir mittlerweile, das nur mal so nebenbei, bei Quadratmeterpreisen von 460 Euro. Ne? Also wir reden nicht über Düsseldorf, wir reden über Mahl. Ne? So, und dann hast du 500 Quadratmeter, sondern zahlst schon, lass mich mal rechnen, 230.000 Euro nur für ein Grundstück.
Ja.
So, da hast du noch keinen Stein auf dem anderen gesetzt.
Plus Grunderwerbsteuer und.
Ne? Ja.
Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also Leute, die gerne bauen würden, wenn die dann erstmal begreifen, was man alles an Steuern noch abgeben muss, neben den Hypothekenkosten, das ist schon.
Da darf man sich auch nicht ohne. Keine Illusion hingehen, ne? Also da ist erstmal eine ganz solide Beratung angesagt, was kann ich mir leisten und was besser nicht, ne? Weil irgendwann muss man ja auch noch leben.
Ja, das ist es halt. Wenn nichts mehr noch nicht mal für Lebensmittel vielleicht am Ende übrig bleibt, um es mal zu übertreiben, aber ist ja.
Ich meine, Mahl sieht das ja so als eine Chance. Ich meine, der Stadt Mahl geht es ja schlecht, wissen wir alle, ne? Aber die sehen ihre Chance sozusagen mit zwei Trümpfen, die sie haben. Die wollen hier neue Jobs schaffen, ne? So Dinge wie Gate Ruhr, ne? Also neue Industriearbeitsplätze schaffen auf alten Zechenbrachen. Die haben ja noch Neubaugebiete, das heißt, Leute auch anziehen, die Kaufkraft mitbringen, ne? Aber wenn du im Endeffekt da stehst und musst zugeben, ja, 700.000 Euro für eine Doppelhaushälfte kann ich mir nie leisten. Dann komme ich eben nicht normal.
Ja, das ist dann der Umkehrschluss.
Das ist der Umkehrschluss, ne? Und
das ist dann ganz schön. Und umso mehr, habe ich ja schon oft genug gesagt, muss man da gucken, dass da drumherum stimmt, damit die Leute motiviert werden, nach Mahl zu kommen, ne? Genau. Zu diesen Preisen. Nun gut, wir werden das Thema weiter verfolgen. Thomas ist ja unser Immo-Experte und ist ja immer gut dabei, wenn es neue Entwicklungen gibt. Und ja, bleibt einfach mal bei uns auf der Website, in der App, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und dann kommen wir jetzt einmal kurz zum Wochenende und schauen, was da noch los ist. Wie gesagt, Brassater Straßenfest, Donnerstag bis Sonntag. Sag nochmal kurz die Uhrzeiten.
Von 11 bis 18 Uhr hat der Flohmarkt auf und von 11 bis 22 Uhr ist das Fest.
Wunderbar. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei und wie gesagt, am Donnerstag auch im Livestream bei uns auf der Website. Dann haben wir noch am Freitagabend das Season Opening im Guido Heiland Bad. Müsst ihr die, ich glaube vorletzte Folge war es, mal angucken. Da waren von den Betreibervereinen die Leute hier und haben uns ein bisschen was erzählt. Unter anderem auch Tim Sommer heißt er, ne?
Ist der Vereinsvorsitzende, hat erzählt, also zwei Punkrock-Bands spielen, Humpa Companas und Schockromantik, die sorgen dafür für Stimmung. Geht los, 18.30 Uhr ist Einlass, 19 Uhr geht die Party los, die Bands spielen bis 22.30 Uhr und um 23 Uhr ist dann Feierabend. Man kann auch schon schwimmen gehen, am Freitagmorgen geht's los.
Genau, für ein paar Stunden ist dann schon geöffnet.
10.30 Uhr bis 13 Uhr für die Hartgesottenen, also wer die Kälte da nicht scheut, der kann da schon mal reinspringen. Ja. Deswegen also auch nur 13 Uhr, nur bis 13 Uhr, weil abends dann die Veranstaltung ist. Ja, Verpflegung ist Pommes, Currywurst gibt's da, Bier vom Fass, Softdrinks.
Genau. Ja. Also das volle Programm. Tickets kosten 12 Euro plus Vorverkaufsgebühr und gibt es auf punk.de, also punk.de.
Und wie ich heute erfahren habe vom Tim Sommer, es gibt auch eine Abendkasse.
Ah ja, wunderbar. Also ein paar haben sie noch übrig.
Genau.
Das ist doch wunderbar. Dann könnt ihr auch spontan noch hingehen, wenn ihr wollt. Ansonsten, wie gesagt, geht das Ganze digital, glaube ich, sogar schon. Ne? Also das ist ein digitales Ticket, ist das, genau, das du da bekommst.
Aber ist halt durch die Abendkasse jetzt nicht zwingend notwendig, dass man vorher bestellt. Ja.
Ja, ansonsten, wenn ihr ein bisschen andere Musik noch haben wollt, die Rock-Coverband Stage Outlaws, die treten am Samstag um 19 Uhr bei der Müllerin auf in Sickingmühle. Da kostet der Eintritt 6 Euro. Also wenn ihr auf gute Coversongs von Rocksongs steht, dann schaut dort mal vorbei. Ansonsten können wir euch nur ein schönes Wochenende wünschen. Hoffentlich habt ihr ein schönes langes Wochenende auch. Brückentag ist ja morgen. Und vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Thomas.
Gerne. Ja, gerne.
Und vielen Dank euch da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal Herten, dem Pod. Nein. Nein.